Der erste Gedanke war, naja, eigentlich die Softwareentwicklung zerschlägt alles, aber wir bauen den Datenmonolithen wieder zusammen.
Hallo und herzlich willkommen zum Data Culture Podcast. Ich bin Carsten Bange, Gründer und Geschäftsführer von BARK und mein Gast heute ist Jan Schwake. Er ist Senior Product Owner, Data and Analytics bei der Interhyp Gruppe, dem Immobilienfinanzierungsvermittler. Und dort gab es eine große Transformation. Und zwar wurde aufgrund der Umstellung des operativen Systems in eine domänengetriebene, domänenorientierte Architektur umgestellt. Und damit gab es die große Chance, die Verantwortung für Daten und Datenprodukte in die Domänen zu verlegen, also zu dezentralisieren. Gleichzeitig hat aber das Team um Jan auch sich Gedanken gemacht, wie sie dann vielleicht ein Data-Mesh-Konzept umsetzen können, weil das ja genau ausgeht von dieser dezentralen Datenverantwortung. Haben sich dann aber an vielen Stellen auch gegen die reine Lehre sozusagen entschieden, um den Ansprüchen ihrer Organisation und auch der Größe, wir reden hier über ein mittelständisches Unternehmen, entsprechend gerecht zu werden. Und damit, glaube ich, haben sich viele spannende Erfahrungen gemacht, die auch für viele andere interessant sind. Viel Spaß mit dieser Folge.
Hallo Jan.
Grüße dich, Carsten.
Schön, dass du heute da bist. Jan, bei euch hat sich wirklich einiges getan. Ich durfte ja schon mal so ein bisschen reinschauen. Du hast bei unserem Leader Circle einen kürzlichen Vortrag gehalten und ich fand das so spannend, dass ich mir gedacht habe, lass uns doch mal einen Podcast aufnehmen und auch andere davon teilhaben, von dem, was ihr da gemacht habt, gelernt habt. Und deshalb die Bitte vielleicht zunächst, dass du so ein bisschen Einblick gibst, so den Kontext, euren Setup bei der Interhyp und was ihr da in den letzten Jahren so gemacht habt.
Ja, mache ich sehr gerne, sehr gerne. Richtig, genau. Wir haben eine große Transformation gestartet und die ist gestartet mit der Erneuerung unseres Kernproduktivsystems. Das war so eine 20 Jahre lang gewachsene Java-monolithische Anwendung. Und dann wollte man natürlich jetzt im Rahmen der Modernisierung gucken, dass man die in Microservices zerteilt. Das heißt, die ganze Softwareentwicklung hat sich damit beschäftigt, wie mache ich Domain-Driven Design, wie mache ich Microservices, wie schneide ich diese Domänen, wie sorge ich dafür, dass die unabhängig voneinander sind. Weil natürlich in der Softwareentwicklung die Erkenntnis war, dass so eine monolithische Anwendung intern ohne Ende Abhängigkeiten hat. Und das wollte man eben auftrennen. Für uns war das dann in der Analytics oder im Berichtswesen eine spannende Sache, weil bislang hatten wir natürlich ein schönes zentrales Datenmodell, was man auswerten konnte. Wo wir gemerkt haben, okay, wir brauchen auch eine ganze Menge neue Konzepte, wie wir mit dieser neuen Microservice-Anwendung umgehen. Und das sowohl technisch als auch methodisch und so weiter. Und genau, wie wir von da losgelaufen sind, kann ich gleich noch ein bisschen erzählen. Genau, aber das war im Endeffekt das, was auch unser Startpunkt war, wo unsere Reise dann losgeht.
Absolut. Kannst du uns so ein bisschen Kontext geben, Interhyp, wie groß seid ihr, wie viele Nutzer sind vielleicht auch an den analytischen Systemen angeschlossen?
Ja, gerne, gerne. Genau, also Interhyp ist als Firma nicht so groß. Wir machen Vermittlung von Baufinanzierungsdarlehen und das ist eigentlich das eine Thema unserer Company. Das heißt, wir helfen, Baufinanzierungsdarlehen zu vermitteln, entweder direkt an Endkunden oder an Vermittler, die wiederum ihre Endkunden beraten. Und wir haben jetzt eigene Mitarbeiter, 1700, haben aber auch noch irgendwie Angeschlossene und die Partnervertriebe kommen dann noch natürlich ein bisschen, noch ein paar Leute drauf. Heißt aber auch, der größte Teil ist Vertrieb und dann kommen irgendwie in, weiß nicht, 300, 400 Leute in den Zentralbereichen von Marketing, IT, Softwareentwicklung und so weiter. Genau, in den analytischen Systemen, eine der größten Sachen, die wir machen als Vertriebsunternehmen, ist natürlich Vertriebssteuerung, Leistungsmessung. Das heißt, wir haben über 1000 Leute auf unserer Tableau-Instanz. Primär natürlich der Vertrieb, die da ihre Vertriebszahlen kriegen, ihre Kunden, ihre Abschlüsse, ihre Provisionen, ihre Leistung. Das ist sozusagen ein großer Kern neben den internen Systemen wie Marketing, Controlling und so weiter.
Ist ja dann auch ein recht hoher Prozentsatz, ne? Von, wenn ich das in Beziehung setze, quasi Gesamtmitarbeiter und Mitarbeiter auf versorgt mit BI. Also insofern hat er ja schon eine große Durchdringung da.
Ja, ja, absolut. Und wir hatten auch tatsächlich, dass wir nachher gemerkt haben, die allermeisten Leute brauchten es. Und wir haben irgendwann uns entschlossen, dann wirklich alle freizuschalten. Also auch die Mitarbeiter am Zentralempfang. Die sehen zwar nur 5, 7 Dashboards, aber es war für uns irgendwann einfacher, einfach alle zu berechtigen, statt die alle auszuschließen.
Ja, spannende Vorgehensweise auf jeden Fall. Nicht schlecht. Jetzt Domain-Driven Design, hast du gerade gesagt. Und das ist natürlich ein Begriff oder ja ein Thema, was immer öfter kommt. Sehr, sehr eng häufig mit dem Thema Data Mesh verknüpft, wo das ja letztendlich auch ganz zentral ist. War das für euch dann quasi logisch, auch über Data Mesh nachzudenken? Oder wie ist quasi dieses Domain-Driven dann umgesetzt worden?
Ja, witzigerweise erstmal gar nicht. Also, beziehungsweise wir haben Domain-Driven gelernt und also kennengelernt aus den Augen der Softwareentwicklung und haben dann gemerkt, aber wir brauchen doch Daten wieder zusammenhängend. Also, dass ich jetzt nur mit der einen oder anderen Domäne und es ist irgendwie klar geworden, hey, ich brauche aber alles. Und der erste Gedanke war, naja, eigentlich die Softwareentwicklung zerschlägt alles, aber wir bauen den Datenmonolithen wieder zusammen. Das war so unsere erste Perspektive und irgendwie auch die Angst, aber irgendwie auch, ja gut, irgendwo muss es ja passieren. Wie das passieren kann, wussten wir anfangs gar nicht, als die Softwareentwicklung schon losgelaufen war, haben wir noch überlegt, was gibt's eigentlich überhaupt für Konzepte. Was wir parallel dazu gemerkt haben, ist, dass schon vorher in der alten Anwendung es natürlich immer mal so ist, dass es einen Release gibt, dass sich ein Feature ändert, dass irgendwelche Daten und Tabellen sich verändern und auch Logiken brechen. Und wir in der Analytics gemerkt haben, dass wir nicht immer auf dem Schirm waren der Softwareentwicklung. Also es passiert durchaus auch, wenn viel geschraubt wird, dass irgendwie morgens früh gebrochen ist, weil gestern gab es ein Deployment. Also solche Schwächen im System, in der Kommunikation, im Release-Management haben wir vorher schon erlebt, dass wir irgendwie wussten, okay, wenn ihr jetzt schon umbaut und die Domänen schneidet, dann arbeiten noch viel mehr Menschen noch dezentraler, aber dann wollen wir irgendwie, dass ihr eine Verantwortung bekommt für eure Datenlieferung. Das wussten wir schon ziemlich früh. Wir wussten nur immer noch nicht, wie das gehen soll und waren erstmal bei Kafka Contracts und so weiter. Und dann kam tatsächlich 2001 der Kontakt zu Data Mesh. Wir haben eine Vorstellung bekommen, einen Workshop gemacht. Wie kann Data Mesh aussehen? Was bedeutet das alles? Was sind Datenprodukte? Und haben wirklich gemerkt, check, 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 check. Das hat einen großen Widerhall gefunden, weil viele von den Themen, die wir gehabt haben, uns da geholfen haben. Und genau als dieses irgendwie soziotechnische Organisationskonstrukt, also es hat so verschiedene Facetten gehabt, wo wir wirklich gemerkt haben, das beantwortet ganz viel.
Jetzt hast du gerade 2001 gesagt, da gab es das Konzept aber noch gar nicht.
Ja, 2021, richtig.
21, dachte ich mir, genau. Dann wart ihr ja durchaus auch früh dabei, aber kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es natürlich genau resoniert hat, ja, zu dem, was du da berichtet hast. Kurze Rückfrage noch, weil das viele interessiert. Wie viel Domänen habt ihr? Also in wie viel Domänen wurde sozusagen das Unternehmen geschnitten?
Ja, genau. Das ist das war nicht die spannendste Frage in diesem Data Mesh Konzept. Das war nämlich der Punkt, der nicht sofort irgendwie gecheckt hat, weil wir nämlich überlegt haben, man denkt oft die Domänen auch von den Abnehmern, von den Analytics-Domänen und wir halt gemerkt haben, naja gut, wir haben irgendwie ein großes Unternehmensziel, wir haben eine große Anwendung, die das verfolgt und hinten irgendwie der Vertrieb der Zahlen braucht und da hört es viel auf. Also wir haben lange überlegt, haben wir überhaupt genug Domänen? So in den Lehrbuchbeschreibungen war natürlich dann die Darstellung, okay, es gibt irgendwie so viel dezentrale IT und dezentrale Data Warehäuser und so groß sind wir nie gewachsen. Also es ist nicht wie im Konzern, wo dann irgendwie parallele Data Warehäuser entstehen. Aber natürlich hatten wir schon früher technisch versierte Leute, die dann teilweise Live-Datenbankzugriffe hatten oder so, die wir dann nach Einführung von Tableau natürlich alle wieder eingefangen haben. Aber wir waren dann auch schon in dieser Silo-Rolle quasi, also wer Daten will, muss irgendwie bei Data Analytics vorbei und so. Und aber gleichzeitig sind die Leute, also dass wir nicht wussten, wie viele Analytics-Domänen schneiden wir. Also was wir dann gesehen haben, ist, wir haben eine sehr feingeschnittene Software-Architektur, die durchaus in ihre, keine Ahnung, diese Haupt 5 Business-Domänen und dann nochmal 3, 4, 5 technische Support-Domänen und so weiter. Also wo wir wirklich sehen, so in der Anwendung haben wir die kleine zweistellige Zahl an Squads. Und damit auch geschnittene Domänen. Aber demgegenüber auf der analytischen Seite keine Handvoll, die wir erstmal irgendwie benennen konnten. Also irgendwie in höchstens 2, 3. Und das war auch noch ein Punkt, wo wir überlegt haben, aber lohnt sich das dann? Wollen wir dieses Data Mesh Konzept wirklich angehen?
Und wie war dann die Entscheidung?
Ja, genau. Okay. Das ist ein bisschen eine einfache Vorlage. Nee, ich glaube, was für uns war, wir haben eben gesehen, dass die Vorteile die Teams in diese Lieferverantwortung zu kriegen. Und wir müssen ja die Daten aus diesen Domänen der Teams rauskriegen und ihnen auch diese Lieferverantwortung geben. Das war irgendwie so ein starker Vorteil, die Teams da irgendwie gleichzeitig zu befähigen, zu ermächtigen und ihnen die Verantwortung zu geben, dass wir irgendwie gemerkt haben, das wollen wir auf jeden Fall. Und dazu das, was ich eben schon angedeutet habe, heute sind wir dieses Bottleneck und keiner kommt an Daten außer durch uns sozusagen. Das irgendwie auch aufbrechen zu können und diese Dezentralität ermöglichen zu können. Wir haben tatsächlich kurz überlegt, ob wir irgendwie wirklich Data Mesh-artig die Analytics aufstellen, ob wir Analysten in verschiedenen Fachbereichen haben und das Data-Team quasi auflösen oder verkleinern und die nur als Netz von Analysten steuern. Haben wir wirklich ein paar Folien gemalt und geguckt, aber gemerkt, das resoniert nicht in der Firma, weil die Analysten auf fachlicher Seite nicht so technisch stark sind. Deswegen war klar, okay, wir betreuen wahrscheinlich analytisch die große Domäne, so eine Art Data Warehouse, Baufinanzierungsdomäne. Aber das Konzept ermöglicht uns trotzdem, Dezentralität zu ermöglichen. Also dann zu sagen, wir haben eine CRM-Domäne. Wir haben auch bei uns intern im Analytischen zu sagen, wir schneiden auch da vielleicht 2, 3 Domänen raus. Oder Data Science kriegt nochmal eine Domäne. Also das löst so ein paar Sachen für die Leute, die mehr wollen, als sie heute in Tableau können, war sonst immer die Reise zu Ende. Unser altes DWH ist quasi auch, entweder du siehst alles oder nichts. Im neuen System wollen wir da viel differenzierter berechtigen, wollen wir Personenbezug viel besser handeln, um dann auch mehr für die, die mehr wollen, auch mehr ermöglichen zu können.
Jetzt habe ich es noch nicht ganz beisammen. Also du hast gesagt, ihr habt diese Dezentralität jetzt quasi auch nochmal im operativen System unterstützt. Ihr habt ein Domänenkonzept eingeführt. Da müssten wir vielleicht gleich nochmal auch erzählen, wie das so akzeptiert wurde oder ob es danach so Themen gab. Aber jetzt sind wir vielleicht nochmal zum Überblick. Also Dezentralität, du hast gerade gesprochen, auch Verantwortung von Daten muss in die Domänen gehen. Und gleichzeitig baut ihr aber ein System und habt eine Organisation, die dann doch zentral Data und Analytics macht. Habe ich das falsch verstanden?
Nee, genau, das stimmt. Also wir haben in der Softwareentwicklung diese Domänen in dem Prozess geschnitten, die ihre Daten erfassen, im System auch dokumentieren und haben denen die Verantwortung gegeben, diese Daten in die Data Cloud anzuliefern und dann auch neben der technischen Stabilität und der Wartungsverantwortung auch Data-Management-Anforderungen zu erfüllen, wie irgendwie Dokumentationssachen, Klassifikation von personenbezogenen Daten und so weiter. Also das quasi wirklich das Ablegen und Aufbereiten in der Data Cloud, also quasi das Bereitstellen eines Datenproduktes mit Deliverable der Softwareentwicklung ist. Und das kommt ziemlich dezentral rein. Wir haben beim ersten Blick auf Data Mesh haben wir auch nur Kreise, Domänen gesehen, die irgendwie meshartig miteinander in Beziehung standen. Da konnten wir uns das auch noch nicht vorstellen. Uns wurde es deutlich klarer, als wir eine andere Darstellung gesehen haben, wo es darum ging zu sagen, es gibt quasi Source-Aligned Data Products, also Datenprodukte, die mehr oder weniger eine Quelle abbilden, aufbereiten, repräsentieren. Und dann gibt es irgendwie Aggregated oder auf einen Use-Case-Abnehmer bezogen ausgerichtete Datendomänen. Und das war dann die Trennung, die uns geholfen hat, zu sagen, ja, wir haben relativ viele Source-Aligned Data Products, wo die Quellsysteme Daten bereitstellen. Und dann passiert ein Stück weit schon wieder das Zusammenführen. Ich habe es eben Datenmonolith genannt. Also natürlich müssen wir für analytische Sachen vieles zusammenführen. Das bleibt nicht aus, wenn man End-to-End reporten will. Aber es geht klüger, es geht strukturierter, es geht mit Rahmenbedingungen. Und dazu können wir neben unserer Kerndomäne auch anderen Teams, zum Beispiel dem CRM-Team für Salesforce, die können dann auch Daten aus der Data Cloud ziehen, können auf die Quelldaten oder auf unsere Datenprodukte aufsetzen und damit zum Beispiel CRM-Daten aufbereiten.
Ja, total spannend. Also dieses, dass ein echter Erfolgsfaktor ist, die Verantwortung für Daten auf die Datenproduzenten zu legen. Das hatten wir tatsächlich schon öfter in dem Podcast hier. Es ist bei vielen Organisationen sehr, sehr schwer umzusetzen, weil man eben da eine Veränderung einführt, die viele gar nicht wollen. Ja, oder wo sie sagen, nee, ist doch nicht mein Job. Jetzt vermute ich mal, dass ihr einfach eine Chance hattet, ja, durch dieses Riesenprojekt, wo sich sozusagen alles geändert hat, ja, das vielleicht auch einzuführen. Kannst du vielleicht gleich nochmal was kurz zu sagen? Aber du hast jetzt sozusagen die Verantwortung bei den Datenproduzenten, die Daten so zu liefern, dass andere sie auch verstehen. Also wirklich Datenprodukte anzubieten. Die liefern sie jetzt aber nicht, habe ich es, also Frage, habe ich es richtig verstanden? Die liefern sie jetzt quasi nicht an jeden beliebigen, der es irgendwie haben will, sondern ihr habt jetzt die zentrale Plattform, die also sozusagen alle Datenprodukte vereint, alle liefern da an und alle, die was haben wollen, kommen zu der zentralen Plattform. Richtig?
Genau, richtig. Also das habe ich eben nur angedeutet. Genau, wir hatten natürlich, als wir noch den Java-Monolithen hatten, hatten wir auch noch ein Oracle Warehouse, was quasi die Oracle-Datenbank ziemlich gespiegelt hat und haben natürlich jetzt im Rahmen der Modernisierung der Quellanwendung, die mit Microservices und irgendwie dann natürlich auch in Containern gesagt haben, wir müssen auch die Data, also unsere Infrastruktur auf eine neue Plattform stellen und haben dann gesagt, wir machen auch da eine Cloud-Plattform und gehen auch von dem klassischen Data Warehouse auf so eine Plattformlösung, auf so eine Data Mesh-Plattform, wo wir also gesagt haben, wir haben uns für Databricks entschieden, haben in Databricks dann die Kataloge und haben das jetzt nach dem Prinzip aufgebaut, wie ich es gerade erklärt habe. Insofern ja, es ist eine Datenplattform, wir nennen sie intern Data Cloud und da wissen alle, da kommen die Daten rein und von dort gehen sie raus. Zu der Frage, hatten wir eine Chance und gab es die Arbeit? Das war tatsächlich interessant zu beobachten in den Workshops, die ich eben schon erwähnt habe, 2021. Da saß natürlich dann auch die Softwareentwicklung mit in der Runde und die waren genau in dem Dilemma. Sie haben verstanden, dass aus ihrem eigenen Domain Driven Design Ansatz, sie eine Hoheit und Verantwortung für die Daten haben und auch nur sie die Business-Logik kennen. Also war ihnen irgendwie klar, dass wir nicht, wie in der Java-Applikation, quasi uns mit technischem User einfach in ihre Datenbank reinhacken und Daten rausziehen, weil sie selber natürlich auch diese Unabhängigkeit dieser unabhängigen Domänen wahren wollten. Und gleichzeitig haben sie gemerkt, aber es macht ja auch Arbeit. Und das war auch gleich das erste Thema, also ein Thema in den ersten Gesprächen. Kann man das irgendwie reduzieren? Wie viel ist das eigentlich? Und genau, und da sind schon die ersten Gedanken gekommen, dass natürlich diese Quelldatenprodukte keine große analytische Komplexität haben. Also ganz viel ist natürlich auch nah am Business Process, ganz viel ist die Benutzerverwaltung, die Kundenverwaltung, also ganz viele Stammdaten sind mit dabei, irgendwie eine Angebotserstellung, ein paar Kalkulationsinformationen und so. Also da ist viel auch irgendwie bereitstellen, dokumentieren, aufbereiten. Es ist nicht sehr KPI-lastig bei diesen Source Data Products. Und wir haben ihnen schon gesagt, klar, alles, was wir analytisch auf den Zweck einer Unternehmenssteuerung daraus machen, das bleibt natürlich jetzt auch bei uns in der analytischen Domäne. Und trotzdem müsst ihr Daten bereitstellen, ihr habt eine Wartungsverantwortung, ihr müsst es erweitern, dokumentieren, betreiben und so. Und genau, auf das hat man sich letztlich eingelassen. Genau, dieses Domain-Driven Design Konzept auch durchhalten zu können.
Und sind die Kolleginnen und Kollegen von dir, sind die das so mitgegangen oder gab es da auch größere Anpassungsschwierigkeiten? Gerade jetzt zum Beispiel die Verantwortung zu übernehmen, jetzt auch für die eigenen Daten und die dann auch anderen bereitzustellen als Teil der Aufgabe, die man hat?
Also ich habe wenig Widerstand gehört. Ich meine, wir hatten natürlich am Anfang in diesen Konzeptionsgesprächen irgendwie die Senior Devs und Leiter Entwicklung auch mit drin. Das heißt, die waren von Anfang an abgeholt. Die haben natürlich auch gesagt, lass uns ein POC machen, lass uns gucken, wie es geht, lass uns das mit einem Team schauen, wie wir es besser skalieren können. Aber dann war auch Commitment da, es wurde entsprechend kommuniziert und anderen haben wir es damals dann auch weitergetragen und kommuniziert. Und wir hatten die Chance, jetzt die Teams, gerade die ersten, sehr nah, sehr intensiv zu begleiten, also sie wirklich mitzunehmen, auch Zeit zu investieren, ihnen das leicht zu machen, diese Wege zu gehen. Und mir hat diese Woche noch ein Product Owner gesagt, nach dem Motto, Jan, dieses Datenproduktthema, ne, ich habe schon oft gehört, so ja, das sollte in einem Sprint machbar sein, aber bei dem Thema war es das erste Mal so, dass es auch so war. Da war ganz happy, dass sie wirklich in der Lage waren, irgendwie mit anderthalb Leuten in einem Sprint irgendwie Daten, die sie grundsätzlich hatten, irgendwie in die Data Cloud zu transportieren, zu dokumentieren und fertig zu machen. Und das zeigt sie, das zieht sich jetzt schon durch, dass das, was wir gebaut haben, gut nutzbar ist für die Teams.
Ja. Machen die Leute das, weil es Teil ihrer Aufgabe ist oder aus Altruismus, weil sie anderen die Daten bereitstellen wollen?
Nein.
Oder weil ihr irgendeinen Mechanismus eingeführt habt, so geben und nehmen? Oder
nein, wie? Das ist, also da war ich eigentlich relativ klar, jetzt auch in der Kommunikation, jetzt auch in meiner Rolle oder auch in der Architektenrolle, zu sagen, es ist halt ein Deliverable, was mit erfüllt werden muss. Das heißt, das ist erstmal alternativlos. Das heißt, über das Ob unterhalten wir uns nicht. Wir können uns über das irgendwie wann und wie unterhalten. Und natürlich haben wir jetzt auch, wenn wir auf einen bestimmten, ich habe ja gesagt, das ist eine neue Anwendung, operativ auch, wenn diese neue Anwendung produktiv gehen soll, kann sie nur mit Reporting produktiv gehen. Auch das ist gesetzt. Also das heißt, natürlich war da ganz viel mit Selbstverständlichkeit drin. Und wie gesagt, wir haben nur über das Wie geworben. Und die Teams sind auch, die Software-Teams, gerade jetzt die Entwickler, sind auch weit weg von der Verwendung ihrer Daten. Also während ich jede Woche mit dem Vertrieb telefoniere und über irgendwelche Auswertungen spreche und welche Daten haben wir und was können wir darstellen, wie kann man die interpretieren, das ist ja nichts, was die Entwickler in ihrem Alltag irgendwie sehen. Das heißt, da muss man natürlich auch erklären, warum ihre Daten wichtig sind und wofür die verwendet werden und so. Das heißt, die haben keinen eigenen analytischen Antrieb, oder die meisten nicht, was ich völlig okay finde. Aber entsprechend müssen wir da natürlich das auch erklären, bestellen, anfordern, irgendwie auch priorisieren, was ist jetzt wichtiger, welche Daten brauche es. Und genau, wie gesagt, bei uns ist es ja relativ größtenteils zentral in der Auswertung, sodass der Aushandlungsprozess, welche Teams müssen wie wann was liefern, viel über mich läuft und das eben nicht so völlig dezentral ist, dass jetzt 7 Abnehmer auf 15 Teams priorisieren wollen.
Hier ist eine besondere Einladung für euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Und zwar führen wir den ersten Data Culture Summit durch am 28. Januar in Darmstadt bei Merck. Die wundervolle Stefanie Babka hostet das Event als Community-Event für alle, die Data Culture in Organisationen vorantreiben. Wir hören Best Practices, zum Beispiel von Merck, aber auch Roche und anderen, und können uns aber auch austauschen. Der Erfahrungsaustausch in Roundtables, in Workshops steht auch im Mittelpunkt des Programms. Ich freue mich, möglichst viele von euch dort zu sehen. Der Platz ist leider limitiert, deshalb meldet euch bald an und dann sehen wir uns da. Ich freue mich drauf. Wenn wir mit Organisationen arbeiten und genau solche Governance-Organisationskonzepte erarbeiten, dann lege ich ganz gerne immer noch auf den Wert auf die Konsumenten und sage immer, naja, die Produzenten haben jetzt Pflichten. Aber ihr, liebe Konsumenten, ihr habt eigentlich auch Pflichten, weil ja, du hast vorhin das Stichwort Business-Logik erwähnt, ja. Viel steckt ja dann doch irgendwo in der Auswertung, wenn man noch was dran macht, berechnete Kennzahlen, KPIs definiert, etc., etc. Und aus meiner Sicht ist es häufig sinnvoll, darüber nachzudenken, ob nicht auch der Pflicht auf der Abnehmerseite quasi ist, wenn da was entsteht an auch wiederverwendbarem Content, dass das eigentlich auch in diese Data Cloud oder was auch immer für eine Plattform rein müsste. Habt ihr darüber auch nachgedacht? War es bei euch auch ein Thema?
Genau, also erstmal die ganze Logik oder viele von dieser Erfahrungslogik, wie kann ich mit den Daten, die in so einem Vertriebstool entstehen, irgendwie Vertriebssteuerung machen? Das hatten wir in der alten Welt auch im Data Warehouse und dann in Tableau drin. Und da war schon klar, dass das auch in die Data Cloud geht und auch da in einer Vertriebssteuerung, Analytics-Domäne oder Data Warehousing-Domäne drin sein wird. Und dass wir natürlich als das Team, was jetzt seit Jahren natürlich im Austausch ist mit Vertrieb, mit Marketing, mit Controlling, natürlich jetzt auch diese Logiken da einbaut. Ich hatte eben schon mal gesagt, dass eben, also in einer größeren Firma, weiß ich nicht, kommt man wahrscheinlich dahin, dass man sagt, okay, ihr baut jetzt alle ihr seid eigene Domänen und baut eure eigenen Datenprodukte. Und das ist uns eben klar geworden, dass es so einfach nicht geht. Wir waren auch nicht groß genug, um zu sagen, wir machen jetzt 2 BIler für Marketing, 2 für Controlling und 2 für irgendwie, also wir hatten jetzt auch nicht genug Leute, um jetzt immer paarweise zu doppeln und alle Domänen fachlicherseits irgendwie doppelt zu besetzen. Ne, das haben wir überlegt, ob das, weil es hat natürlich Vorteile, aber da ist es genau unsere kritische Größe nicht groß genug. Das heißt, wir müssen so ein bisschen universeller bleiben bei uns im Team. Genau. Wenn wir uns nochmal irgendwie ver-2-3-fachen, dann gerne. Bis dahin. Müssen wir mit dem arbeiten, wie wir gerade aufgestellt sind. Aber natürlich, die Logiken kommen auch als Domäne und zwar mit den gleichen Regeln auch in die Data Cloud. Also auch da wird Logik gebaut, da werden entstehen Datenprodukte, die dokumentiert werden müssen, die Data Management Anforderungen erfüllen müssen, die Umgang mit personenbezogenen Daten erfüllen müssen. um sie von dort aus, dann entweder bringen wir sie selber nach Tableau oder es kann eben, ich habe gerade gesagt, die CRM-Domäne kommen und auch auf unsere Datenprodukte aufbauen für bestimmte vorberechnete Sachen. Da sind wir gerade noch bei, da kann ich jetzt noch nicht aus Erfahrung berichten, da sind wir mitten im Prozess, wie es dann gelingen wird, auch hier zu gucken, dass man eben diese, also weniger Redundanz schafft oder mehr Konsistenz schafft. Das war natürlich auch eine große Befürchtung, gerade bei uns im BI-Team. So dieses, jetzt haben wir irgendwie jahrelang Data Warehouse umgebaut, haben Tableau eingeführt, haben Kennzahlen standardisiert, jetzt kommt Data Mesh und jeder baut wieder seine eigene Kennzahl, ne? Nach dem Motto, wir haben doch gerade jahrelang gearbeitet, das zu vereinheitlichen. Ja, das ist eine Herausforderung. Also ich bin mal gespannt. Ich glaube, jetzt organisatorisch wird sich das viel ergeben. Aber das ist auf jeden Fall etwas, was nicht mehr so selbstgegeben ist, als wenn man ein Single Point of Truth zentrales Unternehmensdatenmodell hätte. Aber genau, Data Mesh geht ja oft da los, wo das eben nicht gegeben ist, wo dezentrale IT entsteht. Und wir müssen aufpassen, das nicht zu verlieren. Aber genau, ich bin da zuversichtlich, dass wir das hinkriegen. Es hat dann auch Aufgabe mit Kommunikation, das auch sicherzustellen.
Ja, absolut. Aber jetzt sind wir schon bei einem spannenden Thema, was mich auch sehr interessiert. Das ist sozusagen jetzt die Effekte. Was ist jetzt passiert in der Organisation? Also du hast mehr Dezentralisierung. Du hast gerade gesagt, ja, du hast jetzt schon ein bisschen Angst, dass es vielleicht auch zu viel sein könnte. Auf der anderen Seite macht man das ja, um genau eben ja mehr Menschen einzubinden, sozusagen auch die Datenkultur in der Organisation zu verbessern, weil eben auch mehr Verantwortung für Daten da ist, weil man vielleicht auch mehr im Sinne von Self-Service tun kann. Was habt ihr da für Effekte beobachten können?
Ja, ich befürchte noch gar nicht so viele, weil wir eben noch ziemlich am Anfang dieser Reise sind. Also wir hatten die letzte größere Revolution war vor einigen Jahren, als wir eben umgestiegen sind und Tableau als Self-Service-Tool eingeführt haben, wo wir Leute rausgeholt haben aus dem, ich bin nur fertiger Berichtsempfänger hinzu, ich gehe zum Self-Service-Tool und baue mir meine Berichte auf bestimmte Datentöpfe, gestalte Filter und so weiter. Das hat so eine Revolution gebracht, wo wir gemerkt haben, dass Leute anfangen, mehr mit Daten zu arbeiten. Also einerseits wird es immer gesagt, jeder will data-driven werden, aber wenn du so ein Self-Service-Tool hinstellst und Leute schulst, und dann waren wir sehr aktiv, genau, dass du dann merkst, Leute fangen an, mit Daten zu arbeiten und sich da rein zu fuchsen. Der eine mehr, der andere weniger. Ich glaube, bislang ist jetzt der größte Change in der Softwareentwicklung passiert, weil die natürlich damit konfrontiert sind, die haben sich auf Domain-Driven Design eingestellt und müssen diese Datenprodukte liefern. Die Weiterverarbeitung, die wir jetzt machen und die Verteilung dahinter, das wird noch ein bisschen brauchen. Und erst wenn der Speck da ist, kommen die Mäuse. Also ich glaube, jetzt gerade kommt Marketing noch nicht und sagt, Jan, ihr habt da eine leere Data Cloud, erzähl mir mal, was das zukünftig sein wird, sondern jetzt erstmal ist es noch so, dass es natürlich beobachtet wird, dass wir nach wie vor irgendwie Tableau bereitstellen. Und ich glaube aber, wenn das dann steht und wenn es sich irgendwie entwickelt und wenn Leute Interesse haben und dann kommen irgendwie Use Cases hoch, die bislang so nicht möglich waren aufgrund von den Strukturen, die wir vorher hatten.
Dieses kurzes Wort vielleicht noch zu diesem ganzen Thema Governance und Data Contracts. So wie ich das jetzt rausgehört habe, hast du oder ihr quasi zentral eigentlich Vorgaben gemacht? Ich habe gesagt, so, liebe dezentrale Domänen, müsst ihr die Datenprodukte beschreiben, anliefern etc. Aber gibt's da jetzt quasi auch so einen Kontrakt, also eine Vereinbarung, vielleicht auch Dinge, wo ihr euch zu committet, wie zum Beispiel ja eine Verfügbarkeit oder was auch immer man da machen kann. Wie sieht das aus?
Ja, genau. Also wir haben eigentlich schön gemerkt, dass bei allem Durchdiskutieren von dieser Data Mesh für Interhyp, dass wir geguckt haben, okay, was brauchen wir? Und weil wir eben nicht die Universalplattform für einen Riesenkonzern bauen, sondern für unseren Use Case denken, haben wir natürlich auch einige Vereinfachungen getroffen, die dem gerecht werden, wie groß und wie viele wir sind. Also was wir schon gemerkt haben, ist, wir wollen die Logik, was ist eine Data-Plattform-Aufgabe, die quasi domänenunabhängig ist und was ist dann irgendwie Teil der Domäne? Und deswegen auch wollen wir uns selber auch in dieses Domänenkonstrukt gießen mit unserer Arbeit. Sicher könnten wir Databricks-Tabellen anlegen, wie wir wollen, aber auch da wollen wir irgendwie uns daran halten, das irgendwie so zu strukturieren und dann zu wissen, okay, das ist eine Plattformaufgabefunktion oder das ist jetzt ein Teil des Domänenergebnisses. Andererseits aber haben wir gesagt, wir müssen jetzt Kontrakte, das erste Diskussion, so, wann ist ein Data Product ein Data Product? Ist ein Kafka-Topic ein Data Product oder nicht oder solche Sachen? Die haben wir relativ irgendwie dann abgebunden und gesagt, okay, ein Data Product ist eine relationale Tabelle in Databricks. Punkt. So, weil es für uns passt und weil es einfach so viel Komplexität rausnimmt. Das ist natürlich jetzt, das kann bei anderen Firmen ganz anders sein, die Bedarfe können anders sein, wenn ich gucke, was man an Data Contract Verwaltung machen kann, was man da definieren kann. Das mag gut sein, wenn man super heterogene Landschaften hat, das war nicht unser Thema und uns hat es dann geholfen, hier Vereinfachung einzuführen und ja, vielleicht kommen irgendwann Ausnahmen, frag mich in 2 Jahren wieder, ne? Aber für den Moment ist das irgendwie ein guter Standard, mit dem wir dann durchkommen. Ebenso war die Frage natürlich, was machen wir als Data Contract, also als Data Catalog? Ne, also wo definiere ich das, wo kann ich das nachgucken? Auch da wieder diese Abwägung, ne, brauche ich die große Lösung oder reicht mir die kleine Lösung? Ich will natürlich A, regulatorische Anforderungen erfüllen, B, will ich auch Nutzen draus kriegen. Ich will natürlich jetzt diese neue Welt, die da aufgebaut wird und jetzt habe ich schon alle Teams verpflichtet, fachliche Dokumentationen zu erstellen. Will ich sie natürlich auch irgendwie nutzbar machen und auch nutzen, sowohl in meinem Team und für andere. Gleichzeitig haben wir nicht diese riesen Heterogenität. Also wir haben uns dann entschieden für DBT als Transformationstool. Damit bauen die Squads ihre Sachen. Das ist diese Mischung aus SQL-Code und YAML ist für die Entwickler auch noch gut handelbar. Irgendwie. Also gerade aus der Softwareentwicklung kommend ist das ein einfacher Einstieg. Und da dann Dokumentationen abzulegen und dann einen Data Catalog generieren zu lassen, den ich dann bereitstellen kann, der Dinge schreibt. Das ist natürlich jetzt nicht die Universallösung, aber es ist, glaube ich, für uns eine gute Lösung, weil wir haben es zentral, wir können es dann nachgucken und wie wir es von dort aus weitermachen, also mein persönlicher Traum wäre natürlich, das irgendwie in Tableau ganz nah an den Daten mitzuhaben, die Beschreibung und kein zweites Tool zu brauchen. Sind wir jetzt noch nicht, ist irgendwie Schritt für Schritt, aber das sind so Sachen, die wir zum Beispiel dann gesagt haben, wie wir die Lösung auch auf die Komplexität beschränken, die unserem Problem, zu unserem Problem passt.
Absolut. Damit sind wir eigentlich schon beim Abschluss und bei der Frage, wie geht's weiter? Also, du hast gerade schon die erste kleine Perspektive gegeben. Also was ist für euch, was sind die nächsten Schritte?
Genau, also die nächsten Schritte, wir sind gerade dabei, die Teamanbindung zu vervollständigen und eben die analytische Domäne zu bauen. Wir wollen es nächstes Jahr schaffen, einen großen nächsten Go-Live zu erreichen, wo dann sowohl die Anwendung in Betrieb geht, als auch die Analytics dazu. Und bis dahin müssen wir halt noch 2, 3 auch abnehmende Domänen richtig ausbauen. Wir wollen einerseits Daten aus der Data Cloud dann zurückspielen in die Anwendung und da halt für die Vertriebe verfügbar machen. Wir wollen sie natürlich intern in der Analytics verwenden. Und da kommen natürlich die ganzen Logiken rein, also unsere Business-Logik-Teil. Das ist jetzt die nächste große Herausforderung. Und wir haben CRM, habe ich gerade schon angesprochen, die natürlich auch noch Daten wollen. Ich glaube, das sind die Sachen, die wir brauchen. Und natürlich die ganze Plattform dann final fertig zu kriegen. Also da wird es auch noch ein paar Aufgaben geben auf der Plattformseite. Noch bestimmte Anbindungen, die jetzt noch dazukommen und so. Also das, genau. Aber ich hoffe, dass wir da jetzt im nächsten halben, dreiviertel Jahr nochmal einen Riesenschritt weiterkommen.
Ja, da wünsche ich euch alles Gute für. Ganz, ganz herzlichen Dank, Jan, für diesen tollen Einblick in ja das, was euch bewegt, was ihr da umgesetzt habt. Ich fand's wirklich klasse, ja, zu hören, wie ihr sozusagen die Konzepte aufgegriffen habt, aber dann für euch so angepasst habt, dass es auch wirklich funktioniert. Und wir werden ja eh den Fortschritt hören. Du bist jetzt ja Teil des Leader Circles. Insofern bleiben wir ja eh im ständigen Kontakt und hören immer wieder mal, wie es weitergeht. Ich bin sehr, sehr gespannt und wünsche euch alles Gute dafür.
Ja, danke dir auch. Danke für die Einladung.
Tschüss.